Haben wir verlernt zu denken? Und was bedeutet es zu denken und damit auch zu philosophieren oder wissenschaftlich zu arbeiten? Heidegger versucht, diese Frage in den Vorlesungen zu beantworten, die er im Wintersemester 1951-52 hält. Mir selber geht es so, dass ich andere Heidegger-Texte nie allzu lange lesen kann, ohne Pause machen zu müssen. Und das hat mit seiner Biografie zu tun, über die ich einiges sagen müsste, vor allem zur Diskussion nach Veröffentlichung seiner Denktagebücher, der sogenannten Schwarzen Hefte, die in der Tat Heideggers dunkle, antisemitische und auch anti-amerikanische Seite zeigen. Die Vorlesungen »Was heißt Denken?« sprechen jedoch eine andere Sprache. Und ich glaube, dass man viel von ihnen lernen kann. Heidegger geht es in diesen Vorlesungen darum zu zeigen, was Denken ist und was Philosophie und Wissenschaften voneinander unterscheidet. Die Vorlesungen gehören zu den zentralen klassischen Texten der neueren Philosophiegeschichte.
Scoville. Haben wir verlernt zu denken?
Kurz zum Setting. 1951 darf Heidegger erst seit kurzem wieder publizieren und Vorlesungen halten. Die Freiburger Universität hatte der französischen Militärregierung nach dem Krieg vorgeschlagen, Heidegger 15 Jahre lang mit einem Lehrverbot zu belegen. Das war 1946. Ein Jahr später wurden in der Schweiz bereits einige seiner Schriften wieder aufgelegt und bereits 1949 gab der Senat der Universität einen Antrag der Philosophischen Fakultät statt und hob das Lehrverbot auf. Heidegger, damals 62 Jahre alt, sollte ohnehin bald emeritiert werden. Damit war Heidegger aber wieder berechtigt, Vorlesungen zu halten. Und diese Vorlesungen, in denen es um die Frage geht, was Denken und entsprechend auch zu philosophieren überhaupt bedeuten, halte ich für einen der wichtigsten und aufregendsten Texte Heideggers, was übrigens auch die Meinung von Hannah Arendt war. Heidegger selbst schrieb Arendt am 14. Dezember 1951 nach New York, Zitat, »Das Auditorium Maximum wird schon um 1 Uhr belegt und um 4 Uhr kommt niemand mehr hinein, ich selber kaum. Die Vorlesung wird noch in 2 andere Hörsäle übertragen. Im Ganzen werden es 1200 Hörer sein, die aushalten. Ich spreche einfacher, unmittelbarer, aber dies macht mir weit mehr Mühe der Vorbereitung, wobei ich Gelegenheit habe, die Kunst des Weglassens zu üben. Viele Hörer werden sich durch das Einfache täuschen lassen, denn ich komme jetzt erst in die rechte Nähe der eigentlich denkwürdigen Sachen.
Die erste Provokation.
Dass Heidegger, Philosoph mit Weltruf, immer ein wenig eingebildet war, schimmert da immer wieder durch. Aber er versucht, aus der damit verbundenen Provokation auch ironisch Profit zu schlagen. Gleich zu Anfang seiner Vorlesung sagt Heidegger etwas spitz: Niemand wird bestreiten wollen, dass heute ein Interesse für die Philosophie besteht. Doch gibt es heute noch etwas, wofür der Mensch sich nicht interessiert? Also, für was sollten wir uns genau interessieren? Genau darum geht es Heidegger in seinen Vorlesungen. Und was er sagt, ist neu. Denn für Heidegger ist der Mensch zunächst ein Tier oder genauer das Tier, das sich Vorstellungen von sich und seiner Welt machen kann. Und das hängt natürlich mit seinen Interessen zusammen. Denn Menschen sind Tiere, die ich sagen können, vor allem wenn sie sagen, ich denke. Was hat es aber mit dieser Fähigkeit zum Ich und dazu, sich etwas vorstellen zu können, auf sich? Oder in einer typischen Heidegger-Formulierung, trägt das Vorstellen tatsächlich das zu, was ist? Denn richtig zu urteilen, so Heidegger, bedeutet ja, sich richtige Vorstellungen zu machen von dem, was ist. Wenn wir dem sachgemäß nachdenken, sagt er in den Vorlesungen, stehen wir schon mitten in der Frage, was ist das überhaupt, das Vorstellen? Und das Dumme ist, und das ist bereits eine von Heideggers Hauptthesen, dass wir noch nicht denken. Und gerade die Beschäftigung mit Philosophie kann uns sogar am hartnäckigsten vorgaukeln, dass wir denken, weil wir doch angeblich unentwegt philosophieren. Aber zum Denken kommen wir erst, wenn wir selber denken, womit Heidegger Kants Definition der Aufklärung, das Selberdenken, als Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit wieder aufnimmt. Damit dieser Versuch, selbst zu denken, aber glückt, müssen wir, so Heidegger, bereit sein, das Denken zu lernen. Sobald wir uns auf dieses Lernen einlassen, haben wir auch schon zugestanden, dass wir das Denken noch nicht vermögen. Genau das ist der seltsame Zustand, in dem wir uns befinden, auch jetzt. Wir können denken und behaupten, dass wir denken, und können es doch noch nicht. Und genau das sollten wir bedenken. Für Heidegger ist genau das das Bedenklichste überhaupt, das, was er in seinen Vorlesungen vermitteln will. Das Bedenkliche ist also, dass wir das Entscheidende noch nicht denken. Es ist uns noch nicht vorgestellt. Und das sollte uns zu denken geben, so Heidegger. Zumal der Grund dafür ist, dass wir uns abwenden von dieser Aufgabe und sie abwehren. Das ist die erste provokante Einsicht. Die Frage, was heißt Denken, hat für Heidegger vier Bedeutungen. Was bedeutet Denken? Was ruft uns zum Denken auf? Was gibt uns zu denken? Und was vermögen wir wirklich zu denken? Und Heidegger behauptet, wir vermögen nur das, was wir mögen. Die moderne Psychologie würde ihm in diesem Punkt sofort recht geben. Damit ist Denken aber nicht einfach eine kognitiv-psychologische Funktion, kein bloßes Prozessieren von Informationen, das ohne unser Zutun und auch ohne große Übung einfach so abläuft. Wahres Denken, so wie Heidegger sich das vorstellt, geschieht nur dann, wenn wir uns dem zuwenden, was uns selbst im Wesen hält, wie er sagt. Wenn wir uns also von dem angezogen fühlen, was wirklich zu denken gibt. Denken hat mit uns selber zu tun, damit wer wir sind. Aber das wollen wir seltsamerweise häufig gar nicht wissen und auch gar nicht wahrhaben.
Die zweite Provokation.
Und das führt ihn zur zweiten Provokation. Die Wissenschaft denkt nicht. Dieser Satz wird häufig zitiert und gerade weil er offenbar nicht nur so polemisch, sondern auch so offensichtlich dumm ist, ganz schnell wieder abgehakt. Zunächst im Sinne der reinen Informationsverarbeitung, zum Beispiel des Rechnens mit Formeln und Ähnlichem, denken WissenschaftlerInnen natürlich. Aber dass sie mental arbeiten, bestreitet Heidegger auch nicht. Ihm geht es darum, den Blick auf das zu lenken, was sie nicht tun. Und das hat mit ihnen selber, mit der Frage des Menschen nach sich selbst zu tun. Und deshalb fügt Heidegger sofort hinzu, das ist kein anstößiger Satz. Denn die Wissenschaft hat es mit ihrer besonderen Weise mit dem Denken zu tun. Aber eben auf besondere Weise. Diese Weise ist allerdings nur dann eine echte und in der Folge eine fruchtbare, wenn die Kluft sichtbar geworden ist, die zwischen dem Denken und den Wissenschaften besteht. Und zwar besteht als eine unüberbrückbare. Es gibt hier keine Brücke, sondern nur den Sprung. Darum sind vollends alle Notbrücken und Eselsbrücken, die zwischen dem Denken und den Wissenschaften gerade heute einen bequemen Marktbetrieb einrichten wollen, von übel. Darum müssen wir jetzt, insofern wir aus den Wissenschaften herkommen, das Anstößige und Befremdliche des Denkens aushalten, gesetzt, dass wir bereit sind, das Denken zu lernen. Zitat Ende. Worauf Heidegger hinaus will, ist, dass die Wissenschaften ganz anders arbeiten und in seinem Sinne gar nicht denken sollen, wenn sie ihre Arbeit machen. WissenschaftlerInnen rechnen, messen, berechnen, machen sich Modelle und stellen sich etwas vor und all das mit großem Erfolg. Auf diese Weise sichern sich Wissenschaften ihren eigenen festgelegten Gang, wie Heidegger sagt. Aber die Wissenschaft hat die Seinsweise ihres Gebiets gar nicht zum Thema. Sie kann es gar nicht haben. Sie bewegt sich bereits in einem Rahmen, der vorausgesetzt ist, aber selbst nicht mehr hinterfragt wird. Um machen zu können, was Wissenschaften machen, müssen sie in gewisser Weise von dem eigentlich Bedenklichen sich abwenden. Oder genauer formuliert, abwenden von dem, worum es beim Philosophieren geht. Und das entzieht sich den Wissenschaften, ist aber das, was den Menschen sogar wesentlicher angeht als das, was die Wissenschaften machen. Die Betroffenheit durch das Wirkliche hält man gern für das, was die Wirklichkeit des Wirklichen ausmacht. Aber die Betroffenheit durch das Wirkliche kann den Menschen gerade gegen das absperren, was ihn angeht. Angeht in der gewiss rätselhaften Weise, dass es ihm entgeht, indem es sich ihm entzieht. Wissenschaften leben gewissermaßen vom geplanten Entzug. Sie ziehen den Menschen von der wesentlichen Frage, um die es in der Philosophie geht, ab. Und damit von der Gegenwart, von dem, was den Menschen jetzt ausmacht. Es gibt eine Passage, die wie kaum eine andere im Werk von Heidegger diesen Gedanken nochmal deutlicher macht und erklärt, was er meint. Ich nenne sie die Geschichte vom blühenden Baum.
Der blühende Baum.
Also zurück zur Frage, was es mit unserer Fähigkeit auf sich hat, dass wir uns etwas vorstellen können. Der Philosoph Arthur Schopenhauer hatte behauptet, dass die Welt meine Vorstellung ist. So wunderbar all das Philosophieren und Denken auch über all die Jahrtausende gewesen sein mag, meinte Schopenhauer, erst vor kurzem habe man überhaupt erkannt, dass das, was die Welt so rätselhaft und so bedenklich macht, damit zu tun hat, dass ihr Dasein an einem einzigen dünnen Fädchen hängt, und das ist unser jeweiliges Bewusstsein. Das Bewusstsein macht die Welt, so Schopenhauer. Aber stimmt das überhaupt? Heidegger rät in seiner Vorlesung am besten, das Feld der philosophischen Spekulation zu verlassen und erst einmal sorgfältig und wissenschaftlich zu untersuchen, wie es mit den Vorstellungen, die bei den Lebewesen, vor allem den Menschen und Tieren vorkommen, überhaupt steht. Genau damit befassen sich unter anderem natürlich Psychologie und Neurowissenschaften. Und was dabei herauskommt, sind die Ergebnisse zum Beispiel von Messungen mit dem EEG, die Heidegger natürlich kannte und für die er sich sehr interessiert hat. Aber, so Heidegger wörtlich, wenn wir uns jetzt bei unserer Frage, was das Vorstellen sei, gleichwohl nicht an die Wissenschaft halten, dann veranlasst uns dazu nicht eine Überheblichkeit des Besserwissens, sondern die Vorsicht eines Nichtwissens. Damit spielt Heidegger auf Sokrates an, der als Besserwisser verschrien war, obwohl es ihm darum ging, das eigene Nichtwissen zu ergründen. Auf diese Weise wollte ja Sokrates Weisheit, Philosophieren, Wissen und Nichtwissen miteinander verbinden. Was also passiert, wenn wir uns nicht sofort als Antwort auf diese Frage an die Wissenschaften halten? Wir stehen außerhalb der Wissenschaft, sagte Heidegger. Wir stehen stattdessen zum Beispiel vor einem blühenden Baum und der Baum steht vor uns. Er stellt sich uns vor. Der Baum und wir stellen uns einander vor, indem der Baum dasteht und wir ihm gegenüberstehen. In die Beziehung zueinander, voreinander gestellt, sind der Baum und wir. Und das ist entscheidend. Man muss den Sprung wagen und aus der Wissenschaft buchstäblich herausspringen, so Heidegger, heraus aus dem geläufigen Bezirk der Wissenschaften. Und was er damit meint, ist nicht irgendwie was Vages, Nebulöses und auch kein existenzieller Abgrund. Heidegger ist ja schließlich kein Zen-Meister. Was er meint ist, wir sollten springen, um auf dem Boden zu landen, Zitat, auf dem wir leben und sterben, wenn wir uns nichts vormachen. Also, wenn wir uns nicht in Gedanken und Vorstellungen verstricken und dadurch vor unangenehmen Fragen retten wollen. Genau damit hat das Denken zu tun, das Heidegger meint. Und Heidegger weiß natürlich, was Wissenschaftlerinnen davon halten. Wissenschaftlich geurteilt bleibt es die belangloseste Sache von der Welt, dass jeder von uns schon mal einem blühenden Baum gegenüberstand. Was ist schon dabei, schreibt er. Wir stellen uns einem Baum gegenüber, vor ihn, und der Baum stellt sich vor uns. All das scheint nun wirklich ziemlich banal zu sein. Aber nur dann, wenn man den radikalen Perspektivenwechsel oder Sprung, auf den Heidegger abzielt, gar nicht bemerkt oder bemerken will. Die für Heidegger entscheidende Frage lautet, wo spielt dieses Vorstellen, wenn wir einem blühenden Baum gegenüber vor ihm stehen? Etwa in unserem Kopf? Und dann beantwortet er die Frage folgendermaßen. Gewiss, in unserem Gehirn mag mancherlei ablaufen, wenn wir auf einer Wiese stehen und einen blühenden Baum in seinem Leuchten und Duften vor uns stehen haben, ihn wahrnehmen. Man kann heute sogar die Vorgänge im Kopf als Gehirnströme durch geeignete Apparaturen der Umformung und Verstärkung akustisch vernehmen machen und ihren Verlauf in Kurven nachzeichnen. Wie gesagt, Heidegger kannte bereits 1951 die Mechanismen und Funktionsweisen des EEG und fährt fort, man kann gewiss, was kann der heutige Mensch nicht? Er kann sogar mit diesem Können streckenweise helfen. Und er hilft überall in der besten Absicht. Man kann, vermutlich ahnt noch niemand von uns, was der Mensch demnächst wissenschaftlich alles kann. Und mit dem Satz beweist Heidegger ja durchaus Weitblick, denn 30 Jahre später wird das fMRT entwickelt und heute verfügen wir über neue Brain-Computer-Interfaces, die mithilfe von KI-Technologien ausgewertet werden, sodass spezifische Gehirnaktivitäten dekodiert werden können. Doch das ist für Heidegger gar nicht das Wesentliche. Worum es ihm geht, ist Folgendes. Wo bleibt bei den wissenschaftlich registrierbaren Gehirnströmen der blühende Baum? Wo bleibt die Wiese? Wo bleibt der Mensch? nicht das Gehirn, sondern der Mensch, der uns morgen vielleicht wegstirbt und ehedem auf uns zukam. Ich muss mich vielleicht entschuldigen, dass ich in dieser Ausgabe selbst für meine Verhältnisse so viel Originaltext zitiere. Doch anders als in vielen seiner späteren Werke spricht Heidegger ja hier in seinen Vorlesungen über das Denken sehr direkt und wie ich finde auch ziemlich verständlich. Denn was passiert, wenn man sich auf den wissenschaftlichen Blick und damit auf die Wirklichkeit einlässt, die ja Psychologie, Neurowissenschaften, Physik samt der wissenschaftlichen Philosophie mit ihrem ganzen Elan beschreiben, mit ihren Belegungen, Messungen, Beweisen. Sie erklären, sagt Heidegger, dass wir doch eigentlich keinen Baum wahrnehmen, sondern in Wirklichkeit eine Leere, in die spärlich hier und da elektrische Ladungen eingestreut sind, die mit großer Geschwindigkeit hin und her sausen. Es genügt nicht, dass wir nur für die gleichsam wissenschaftlich unbewachten Augenblicke zugeben, wir stünden natürlich einem blühenden Baum gegenüber, um dann im nächsten Augenblick ebenso selbstverständlich zu versichern, dass jene Meinung natürlich nur die naive, weil vorwissenschaftliche Auffassung der Gegenstände kennzeichne. Mit dieser Versicherung haben wir jedoch etwas zugestanden, dessen Tragweite wir kaum beachten, nämlich dies. Dass eigentlich die genannten Wissenschaften darüber befinden, was an dem blühenden Baum als Wirklichkeit gelten dürfe und was nicht. Woher nehmen die Wissenschaften, denen die Herkunft ihres eigenen Wesens dunkel bleiben muss, die Befugnis zu solchen Urteilen? Woher nehmen die Wissenschaften das Recht, den Standort des Menschen zu bestimmen und sich als den Maßstab solcher Bestimmung anzusetzen? Tatsächlich sind die meisten von uns heute bereit, den blühenden Baum, und das bedeutet auch die Erfahrung der Wahrnehmung dieses Baums, zugunsten einer höher geschätzten, für wertvoller und wahrer gehaltenen physikalischen Erklärung oder physiologischen Perspektive fallen zu lassen. Denken wir also nach, was da passiert, rät Heidegger. Denn genau das macht Denken aus und unterscheidet Wissenschaft, die einfach tut, was sie so zu tun hat, von Philosophie. Wenn wir dem nachdenken und uns dann nochmal fragen, was einen blühenden Baum ausmacht, der sich vor uns stellt, sodass wir uns als Gegenüber zu ihm stellen können, dann kommt es darauf an, so Heidegger, endlich den blühenden Baum nicht fallen, sondern ihn erst einmal dort stehen zu lassen, wo er steht. Das Denken soll ihn da stehen lassen, wo er steht und ihn nicht als chaotische Masse umherrasender Atome wegerklären oder all das mit einem einzigen Begriff benennen und dann ab in die Schublade. Wir denken, und das ist natürlich zunächst eine Metapher, wenn wir auf der Wiese stehen bleiben, den Baum vor uns. Und es ist kein Wunder, dass Heidegger zu einer frühen Ikone der Freiburger Umwelt- und Klimapolitik wurde. Denn Heidegger sieht es ja so. Ist die Erde in unserem Kopf oder stehen wir auf der Erde? Würden wir mehr auf der Erde stehen und bei den Bäumen, scheint Heidegger hier sagen zu wollen, würden wir in seinem Sinn auch mehr denken. Dann würden wir statt der Modelle in unseren Köpfen tatsächlich bei den Dingen oder in dem Fall bei den Bäumen bleiben. Und genau das würde uns selbst verändern.
Und jetzt über die Verwüstung.
Die Neurowissenschaften haben in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Fortschritte gemacht, unbestreitbar. Das stellte auch Heidegger in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts fest und begann sich daraufhin auch intensiv mit Neurowissenschaft und Kybernetik, damals neu, der Vorläuferwissenschaft von Informatik und KI-Forschung zu befassen. Er sah durchaus das große Potenzial, dass all diese Technologien hilfreich sein könnten und in der Zukunft auch sein würden. Zugleich sah er aber auch die Möglichkeit der Zerstörung, die die Atomphysik durch den Bau der Atombombe ermöglicht hatte. Eine Zerstörung, mit deren Gewalt bis heute Politik gemacht wird. Trotz all dieser Fortschritte und gedanklichen Leistungen der Wissenschaften kommt das Denken, auf das Heidegger hinaus will, das Denken, das den Menschen auf den Weg zu sich selbst bringt und zu einem guten Leben, überhaupt nicht in den Blick. Insofern denken die Wissenschaften nicht. Sie fragen nicht, was bedeutet es, dass wir Wesen sind, die vor Bäumen stehen und diese Erfahrung auf sich wirken lassen können. Was bedeutet es, dass wir nicht einfach Informationsverarbeitungsmaschinen sind, sondern Wesen, denen eine Welt tatsächlich erscheint, die von der Welt angegangen werden, wie er sagt, die in der Welt sind und in ihr handeln. Im Laufe seiner Vorlesung kommt Heidegger auf Nietzsche zu sprechen und dessen Satz, die Wüste wächst. Diese Wüste, sagt Heidegger, bezieht sich wörtlich auf die Ausweitung der Wüsten auf der Erde. Nietzsche meint aber auch die Verwüstung der Erde selbst. Und die kann, so Heidegger, mit der Erzielung eines höchsten Lebensstandards des Menschen ebenso zusammengehen wie mit der Organisation eines gleichförmigen Glückszustandes aller Menschen. Hoher Lebensstandard, das Abtauchen ins persönliche Glück oder Glücksgefühl, all das kann Verwüstung zur Folge haben. 2 Jahre bevor Heidegger das sagte, war George Orwells dystopischer Roman 1984 erschienen. Es scheint, als hätte Heidegger die späteren politischen Entwicklungen 1984 ebenso vorausgeahnt wie das erst noch kommende Drogenproblem, persönliches Glücksgefühl, der 2010er Jahre. Beides vielleicht aufgrund der Erfahrungen zweier Weltkriege. Was jetzt bleibt, rät er, wäre endlich wirklich zu denken, um, wiederum mit Kant, einen Ausweg aus unserer selbstverschuldeten Situation zu finden. Dieses Denken beginnt damit, sich auf das, was wir selbst erfahren, tatsächlich auch einzulassen. Und den blühenden Baum eben nicht aufgrund eines Modells, das wir für wirklich erhalten, fallen zu lassen. Denken hat damit zu tun, sich einem Nichtwissen und einer nicht wissenschaftlichen Sichtweise auszusetzen. Aber nicht, um alles im nächsten Schritt sofort wieder zu erklären. Stattdessen sollten wir diese Erfahrung in Beziehung bringen zu der Frage nach dem, wer wir selber sind und wie wir miteinander leben wollen. Die Verwüstung, von der Nietzsche und Heidegger sprechen, ist erst in zweiter Linie eine ökologische Verwüstung. Sie beginnt aber mit einer Fehleinschätzung dessen, was es bedeutet, zu denken. Gemeint ist die Verwüstung des Denkens selbst und damit des Menschen. Zwar haben wir immer mehr Daten, immer mehr Informationen, immer mehr Wissen, aber wir haben immer weniger Denken, sagt Heidegger. Wir können alles messen, aber verstehen wir noch, was es bedeutet, zu sein, zu leben, zu sterben? Heideggers Rat ist immer wieder, den Sprung dorthin zu wagen, nicht weg von der Wissenschaft, die wir brauchen, aber zurück auf den Boden, auf dem wir als Menschen eigentlich stehen. Auf den Boden, von dem aus erst Wissenschaft möglich wird. Insofern ist Denken immer auch eine Erfahrung und damit tatsächlich etwas anderes als Rechnen oder bloße neuronale Aktivität. Denken, so wie Heidegger es sich vorstellt, hat mit uns selber zu tun. Und Denken hat mit Danken zu tun, mit einem sich zuwenden zu anderen Menschen, zu sich selbst und zu dem, was ist. Es ist durchaus sinnvoll, neuronales Korrelat des Denkens im Gehirn zu studieren, dass wir übrigens, so viel Wissenschaft muss sein, zwar weitaus besser verstanden haben als zur Heideggers Zeit, aber eben bis heute immer noch nicht wirklich verstanden haben. Worum es im Denken und Philosophieren nach Heidegger geht, ist, sich auf einen Prozess einzulassen, der nicht aus Rechnen oder Planen oder Berechnung besteht. Es geht darum, sich zu sammeln auf das hin, was uns in heideggerscher Sprache oder Terminologie im Wesen hält. Insofern sind wir immer nur unterwegs zum Denken. Und das hat Konsequenzen, nämlich die, uns erstmal aufzumachen.
Was ist Denken? Fazit.
Zu denken bedeutet, bereit zu sein, immer wieder neu zu antworten auf die Frage, was heißt Denken? Und das, sagt Heidegger, ist selbst immer nur das Fragen als ein unterwegs bleiben. Die Frage, was heißt Denken, ist also eine ganz andere Art der Frage als, was heißt Radfahren? Dann fragen wir nach etwas, was jeder und jede von uns leicht kennenlernen kann, weil wir demjenigen, der etwas noch nicht weiß, das bereits Bekannte beibringen können. Das aber geht mit dem Denken nicht und ist anders als beim Radfahren. Nur dem Anschein nach ist bekannt, was die Frage eigentlich fragt, so Heidegger, die Frage nach dem Denken. Und die Kunst besteht darin, das eigentlich Bedenkliche zu erkennen, also das, was tatsächlich bedenkenswert ist, und uns dann darauf einzulassen. Also die Antwort auf die Frage, was Denken heißt, lautet, richtig zu fragen und unterwegs zu bleiben. Das ist eine schwierige Aufgabe mit hohem Anspruch, gibt Heidegger zu. Denn das, was wir dabei finden, wird immer wieder hinfällig, wie er sagt. Und wir müssen von neuem beginnen zu fragen und so weiter. Das Ergebnis fasst Heidegger in 4 kurzen Sätzen zusammen. Erstens, das Denken führt zu keinem Wissen wie die Wissenschaften. Zweitens, das Denken bringt auch keine Lebensweisheiten. Drittens, das Denken löst keine Welträtsel. Viertens, das Denken verleiht keine unmittelbare Kraft zum Handeln. Ich hoffe, diese Folge hat auch zum Denken und jetzt zum Nachdenken gebracht. Und wenn ihr es gut fandet, weitersagen und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen: der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.